Kollegen, Schwestern, mehrere haben schon angedeutet, heute würde ich nicht durchdringen, aber das ist schön, wenn die Gemeinde sich lebhaft unterhält. Schlimm wäre das, wenn man hier reinkommt und keiner wird mit dem anderen sprechen. Schön, dass ihr regen Austausch miteinander haltet und habt. Ja, wir werden heute Abend ein bisschen anderes Programm haben. Normalerweise haben wir Andacht, singen Lied und dann ein bisschen historische Hinführung. Aber bei dem Text heute ist es so gewesen, der hat mich regelrecht übermannt. Nicht? Also das kennen vielleicht die Hausfrauen, die nehmen sich was vor für einen Tag und dann schaffen sie eine Arbeit nicht, weil das so riesig ist. Nicht? Und so ist das bei diesem Text. Und ich bin mal gespannt, was ich Ihnen heute alles zumuten kann. Also das wird schon ein Ritt werden, aber ein Text unglaublich voll von Theologie. Und wir wollen wirklich auf eine Entdeckungsreise gehen, wo wir sehen werden, wie das Alte Testament wirklich spricht, wo wir dem Herrn Jesus auch begegnen in diesen Texten und was das wirklich für eine Fundgrube biblischer Weisheiten ist, so ein wunderbarer Text aus dem Alten Testament halt, nicht? Und wollen dem auch immer wieder nachgehen, was Jesus selber eben gesagt hat, nicht? Sucht mich in der Schrift, sie ist es, die von mir zeugt, um eben zu sehen, wie wir den Herrn Jesus immer wieder auch finden, werden ganz viele neutestamentliche Bezüge finden. Wir singen zwar kein Lied, aber was ganz wichtig ist, wir wollen natürlich zu Beginn miteinander beten, dass der Herr Jesus bei uns ist und dass er uns diesen Abend an und unter seinem Wort segnen wolle. Ihr lieber Herr Heiland, von ganzem Herzen wollen wir dir Dank sagen, dass wir jetzt in deinem Haus versammelt sein können, unter deinem Wort. Und du schenkst uns heute dieses wunderbare Wort über eben die Schunemieterin und du willst uns so vieles zeigen und zu uns sprechen, Herr. Und darum wollen wir dich bitten, Herr, dass das, was wir hören werden aus deinem Wort, dass es auf fruchtbaren Boden fällt und dass wir das annehmen können und umsetzen können, was du uns zu sagen hast. So segne du selber, Herr, diesen Abend, segne du das Reden und das Beschäftigen mit deinem Wort an uns allen. Amen. Ja, und dann wollen wir direkt einsteigen eben in diese wunderbare Geschichte. Wir befinden uns 2. Könige 4 und wir werden hören und lesen von der Schunemieterin. Schunem ist ein Dorf in der Nähe von Karmel und ich nehme sie direkt hinein. Ich lese immer ein paar Verse aus der Bibel, mache dann einen Stopp und lege diese Verse dann jeweils aus. Und glauben Sie mir, über dieses Kapitel hätte man eine ganze Bibelstundeneinheit machen können, eine ganze Predigtreihe. Und das ist noch nicht alles, was in diesem Text steckt. Wir wollen einfach schauen. Los geht's. Und es begab sich eines Tages, dass Elisa nach Schunem ging. Dort war eine reiche Frau, die nötigte ihn, dass er bei ihr aß. Und so oft er dort durchkam, kehrte er bei ihr ein und aß bei ihr. Und sie sprach zu ihrem Mann, siehe, ich merke, dass dieser Mann Gottes heilig ist, der immer hier durchkommt. Lass uns ihm eine kleine Kammer oben machen und Bett, Tisch, Stuhl und Leuchter hineinstellen, damit er dort einkehren kann, wenn er zu uns kommt. Und es begab sich eines Tages, dass Elisa dort einkehrte und sich oben in die Kammer legte und darin schlief. Das ist jetzt der erste Punkt. Ich möchte sprechen über die kleine Kammer. Man kann ja sowas schnell überlesen, aber ich denke, dass nicht das umsonst hier steht in der Bibel, dass der Herr uns das berichtet. Diese kleine Kammer. Ich möchte 3 Dinge über diese kleine Kammer sagen. Das erste ist das Einbringen der Gaben in das Reich Gottes. Also der Elisa hat eine Menge einzubringen. Das ist jemand, der von Gott bevollmächtigt ist, im Geist Gottes halt, nicht? Aber diese Frau hier, die hat etwas anderes einzubringen, die ist vermögend. Und als sie merkt, da kommt der Mann Gottes, da geht sie hin, gibt ihm erst zu essen. Aber dann ist es eben auch so, dass sie zu ihrem Mann sagt, wir wollen ihm bei uns hier im Haus etwas Kleines einrichten, damit er wirklich zur Ruhe kommen kann, wenn er hier durchzieht. Und da bringt sie das ein, was sie kann. Ihr Vermögen stellt ihr Haus zur Verfügung für Gott. Und das ist genau das, was von uns verlangt wird, auch im Neuen Testament. Und hier sehen wir, jetzt werden wir das heute Abend an ganz vielen Stellen sehen, eine Abbildung dessen, was es heißt, wie Gemeinde Jesu funktioniert. Jeder schaut auf das, was der Herr ihm an Gaben gegeben hat und das bringt er hinein. Und wir alle, wie wir hier sind, wir sind begabt. Der eine hat ein bisschen mehr, der andere hat ein bisschen weniger, nicht? Aber wir alle haben Gaben vom Herrn und Heiland bekommen und die sollen wir einbringen. Und das können wir lernen von dieser Schunemieterin. Die bringt sich ein mit ihren Gaben. Die gibt dem Mann Gottes zu essen, dem großen Propheten Elisa. Und die gibt ihm eine Ruhestätte. Wir kommen gleich noch drauf, wie wichtig das ist. Das ist der erste Punkt von dieser kleinen Kammer. Sie bringt sich mit ihren Gaben in das Reich Gottes ein. Zweitens, das ist dieses Abstrakte. Sie öffnet ihr Haus für das Wort Gottes. Das ist nicht nur ein karitativer Akt, der hier passiert, dass sie einem anderen Menschen was Gutes tut, sondern sie lässt das Wort Gottes in ihr Haus hinein. Wir dürfen nicht vergessen, zu diesem Zeitpunkt liegt die Bibel noch nicht vor. Wir befinden uns 850 etwa vor Christus und da ist der Prophet der das Wort Gottes bringt. Und diese Frau öffnet ihr Haus für das Wort Gottes. Das soll Wohnstätte haben in meinem Haus. Da soll es einen Platz geben, wo das Wort Gottes, und das jetzt in Person des Propheten, zu Hause ist. Und das ist ganz wichtig, dass wir das machen, dass wir unserem Zuhause Platz geben für das Wort Gottes. Das muss jetzt nicht geschehen, dass wir uns eine Kapelle in unsere Haushäuser reinbauen. Nein, aber dass wirklich, ihr wisst, wie das symbolisch gemeint ist, nicht, dass das Wort Gottes bei uns wohnt, dass wir unser Haus, unsere Familie, unser Leben immer wieder öffnen für das Wort Gottes. So wie Josua, ich habe immer wieder Bibelstellen auch zur Untermauerung mitgebracht, Josua 24, Landtag zu sehen, ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen halt, nicht zu sagen, immer wieder gucken, ist mein Haus auch im und unterm Wort Gottes nicht? Und das ist dieses Haus mit dieser kleinen Kammer halt nicht, da sagt sie, das muss in dieses Haus hinein, nicht? Da muss etwas sein, wo eben der Mann Gottes und damit das Wort Gottes ist. Und diese kleine Kammer ist nicht nur etwas, was diese Frau tut, wo sie auch zeigt, dass das Wort Gottes eben in ihrem Haus ist, es ist auch das, was der Gottesmann braucht, nicht? Auch die Gottesmänner, auch die ganz großen Streiter brauchen die Ruhe. Es geht nicht nur zu sagen, eins am anderen, das haben wir ja bei seinem Prophetenvater Elia gesehen, nicht? Irgendwann war der so fertig, da konnte er nicht mehr, da liegt er da in der Wüste und am Strauchen ist am Heulen, nicht? Da kann er nicht mehr, ne? Da muss Gott ihn zurüsten, da muss er in die Ruhe gehen, nicht? Da braucht er Ruhe, damit er wieder zur Kraft kommt. Und das ist das ganz Wichtige, so hat Gott das ja in der Schöpfungsordnung sowieso für alle Menschen angelegt, nicht die Ruhe, in die Stille zu gehen. Deshalb hat er es angelegt, 6 Tage arbeiten, 1 Tag sollen wir eben ganz Ruhe haben halt, nicht? Und ganz besonders ist es wichtig, wenn ich mich am Wort beschäftige halt, nicht zu sagen, dass eben auch die Gottesmänner ihre Ruhe brauchen, nicht? Er legt sich dann auch in die Kammer und dann schläft er drin, nicht? Der braucht natürlich auch die Zurüstung, der braucht die Kraftzulagen, die er in der Ruhe findet halt, nicht? Zur Ruhe, zur Stille hätte ich unendlich viele Bibelstellen mitbringen können. Eine, die ich noch aufgeschrieben habe, Hebräer 4, Vers 9 bis 10. Es ist also eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Denn wer zur Gottesruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den Seinen. Und das ist ganz wichtig, Gott hat geruht und wir brauchen das auch. Allzumal, wenn man auch, ich spreche jetzt in eigener Person, als Diener am Wort Gottes, nicht? Das ist immer wieder wichtig, weil man ja hören muss, nicht? Wenn man wie so einen Krug ausgießt, dann ist es wichtig, dass man sich füllen lässt. Und dazu braucht es die Stille, die Ruhe vor Gott. Und das ist das, was diese kleine Kammer, man kann das ja fast schon so bildlich sehen, da hat es so ein romantisches, geschaffen hat, nicht? Das ist ein Ort einfach, wo der Gottesmann sich zurückziehen kann. Das ist das erste Motiv, was ich hier mitgebracht habe aus dieser Geschichte mit der Schunemiterin, die kleine Kammer. Dann geht es weiter, das ist auch ganz wichtig, die Frau hat das nicht gemacht umzu, sondern die setzt sich ein fürs Wort Gottes und dann wird sie überreich belohnt und das kommt jetzt. Danach sprach er zu seinem Diener Gehasi, ruft die Schunemieterin. Und als Gehasi sie rief, trat sie vor ihn. Elisa aber hatte zu Gehasi gesprochen, sage ihr, siehe, du hast uns all diesen Dienst getan, was soll ich dir tun? Brauchst du Fürsprache beim König oder beim Feldhauptmann? Sie sprach, ich wohne sicher unter meinem Volk. Ich habe über dieses Wort, ich wohne sicher unter meinem Volk, eine Predigt gehört von Wilhelm Busch, da hat es mich schier aus den Socken gehauen. Nicht, ich wohne sicher unter meinem Volk. Die Lutherbibel, die Neue, übersetzt das leider, weil man mit Volk ja so ein bisschen Probleme hat, nicht unter meinen Leuten. Das ist Quatsch. Ich wohne sicher unter meinem Volk. Es geht ums Volk Gottes, nicht irgendwelche Leute, nicht, sondern um das Volk Gottes geht es hier halt nicht. Und dazu ebenfalls 3 Dinge. Erstens, die Freude am Volk Gottes, zweitens die Sicherheit im Volk Gottes und drittens die Demut als Angehörige des Volkes Gottes. Das Erste, das merken wir, die Freude am Volk Gottes. Der Elisa hatte Zugang, der hat ja auch die Könige gesalbt. Der hat einen Zugang zu denen gehabt und wir werden das noch sehen, wie die Schragat vor ihm hatten, nicht? Die wussten, was das für ein mächtiger Mann ist, die Könige, die Feldhauptleute, nicht? Das war zwar ein armer Mann, materiell, aber der hatte großen Einfluss in Israel. Jetzt tut diese Frau ihm was Gutes und dann lässt er fragen, was soll ich dir denn tun? Kein Problem, ich habe Zugang zu allem. Ich habe hier die Möglichkeit beim König, beim Feldhauptmann, also die militärische Gewalt. Was brauchst du? Braucht ihr alles nicht, weil sie Freude hat eben an ihrem Volk. Und das ist etwas, was wir ja auch kennen. Nicht? Wenn man ein wiedergeborener Mensch ist, wenn man zum Volk Gottes im Neuen Bund gehört, sie gehörte zum Volk Gottes im Alten Bund, im Neuen Bund, dann weiß man, wie schön das ist,
wenn man mit Geschwistern zusammen ist, nicht? Da hat man richtig Spaß dran, nicht? Wenn man richtig, ich denke an so Freizeiten, die man erlebt, nicht? Wenn man zusammen ist halt, nicht? Und stärkt sich im Gebet und unterm Wort halt, der Herr ist in der Mitte in ganz besonderer Weise, da hat man in besonderer Weise Freude dran, nicht? Und das ist eben hier das, was bei dieser Frau auch rauskommt. Die Freude am Volk Gottes. Psalm 26 heißt es: Herr, ich habe lieb die Städte deines Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnt, nicht? Da, wo die Geschwister zusammenkommen, da hat man Freude als jemand, der zum Volk Gottes gehört, und das tut diese Schunemieterin. Aber nicht nur, dass sie Freude daran hat, sondern sie hat auch dort Sicherheit. Das ist eine ganz komische Formulierung. Ich wohne sicher unter meinem Volk. Und das ist nicht einmalig hier, sondern das ganze Alte Testament. Immer wieder kriegen das die Israeliten verheißen, wenn sie sich an die Gebote halten, dass sie dann sicher wohnen werden. Wir wohnen ja heute alle sicher. Unsere Häuser sind nicht bedroht von marodierenden Banden oder von irgendwelchen Kriegsgeschehnissen halt nicht. Aber damals war das so. Und da war häufig kein sicheres Wohnen. Und Gott hat ihnen gesagt, wenn ihr an mein Wort glaubt, wenn ihr es befolgt halt nicht, dann werdet ihr sicher wohnen. Und das hat sie scheinbar gefunden. Menschen in ihrer Umgebung, die sicher wohnen mit ihr zusammen, weil sie bei Gott sind. Und das ist hier wichtig, nicht in der Gemeinde, jetzt übertrage ich das wieder aufs Neue Testament, in der Gemeinde zu wohnen, und dann interessiert dich der ganze andere Tant gar nicht mehr. Wenn du das Wort Gottes hast, nicht, wenn du die Brüder und Schwestern hast am Wort, was willst du dann mit den Königen, die gesellschaftlichen, hanseatischen, senatorischen Dinge, die dann alle, das ist doch alles nicht wichtig, das ist alles doch nur Makulatur. Das ist doch alles nur heute gültig und morgen ist das alles nur noch Tant und gilt nicht mehr. Das ist das Bleibende, nicht? Und dieses sichere Wohnen, das können wir nur in der Gemeinde. Wenn wir den Herrn Jesus nicht haben, wenn wir die Gemeinde nicht haben, dann wohnen wir nicht sicher. Dann wohnen wir in Unsicherheiten, wenn wir das Wort Gottes nicht haben, nicht? Und das erlebt eben diese Frau, die zum Volk Gottes gehört, nicht, dass sie sicher wohnt, nicht? Und das macht sie demütig, das ist das Dritte. Wer zum Volk Gottes gehört, wer da sicher wohnt, der ist demütig halt, nicht? Ich weiß ja nicht, wie wir reagieren würden halt, nicht? Oder wenn ich jetzt zu Ihnen oder euch kommen würde, würde ich sagen, wisst ihr, also ich habe ja einen ganz engen Draht zum Börnsen und auch der Polizeichef hier so nach dem Motto, und ihr habt ja neulich jetzt eine große Summe gespendet, kann ich irgendwas machen? Nicht so nach dem Motto, und vielleicht denkt man sich, ja, ich habe ja den Nachbarn, der ist so ein bisschen widerlich, oder diese Dinge nicht, oder der Baum, den ist schon mal abgehackt. Ich weiß ja nicht, wie ihr reagieren würdet, ne? So nach dem Motto, die kann man ja mal ausnutzen, nicht? Die nicht. Die ist ganz demütig, braucht die nicht. Ich nicht. Ich wohne sicher unter meinem Volk. Und das ist etwas ganz Besonderes, nicht? Das wissen wir, dieses Geheimnis, wie Gott segnet. Nicht diejenigen, die sagen, haben wollen, haben wollen, haben wollen. Kommen wir gleich noch zum Gehasi, der seine Vollmacht verliert, nicht? Sondern die Menschen, die demütig sind, die sagen, ich habe Spaß an dir, Gott. Ich bin mit dir zufrieden, mit deinem Volk, nicht? Die segnet Gott überreich. Nicht die sagen wollen, haben, 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 sondern die wirklich in Jesus Genüge haben. Die kriegen erst recht alles geschenkt. Und das ist eben hier diese demütige Haltung, die eben diese Schunemieterin ausmacht, halt nicht, die da wohnt. Und das zeigt halt nicht die ganzen irdischen Dinge interessieren sie, sondern wirklich die Gemeinde des Herrn. Das ist hier wichtig. Ihr Volk, in dem sie sicher wohnen kann. Ich wohne sicher unter meinem Volk. Dann geht es weiter. Elisa sprach, was soll ich dir dann tun? Gehasi sprach, ach, sie hat keinen Sohn und ihr Mann ist alt. Er sprach, ruf sie her. Und als er sie rief, trat sie in die Tür. Und er sprach, um diese Zeit, übers Jahr, sollst du einen Sohn herzen. Sie sprach, ach nicht, mein Herr, du Mann Gottes, täusche deine Magd nicht. Die Frau ward schwanger und gebar einen Sohn zu derselben Zeit, übers Jahr, wie Elisa zugesagt hatte. Nochmal, ich wiederhole noch einmal diesen Satz, den ich immer wieder sage, halt nicht das Wort Jesu. Sucht, forscht in der Schrift, denn sie ist es, die von mir zeugt. So, also die erste Gemeinde hatte nur das Alte Testament. Und wenn wir jetzt diese Geschichten lesen, dann dürfen wir in jedem Vers und können in jedem Vers Jesus Christus finden. Das heißt, in dem Handeln der Propheten, aber das ist eben die geistliche Sicht auf diese Texte, finden wir Jesus Christus. Und hier ist ganz klar, wie Gott, wie Jesus an seinen Nachfolgern, an seinen Kindern handelt. Das Erste, das Schauen nach den Wünschen. Die Frau will nichts. Sie sagt, ich brauche keinen Einfluss, alles in Ordnung, ich habe alles. Die lehnt den Wunsch ab. Aber dieser Elisa guckt tiefer, nicht? So wie Gott tiefer hineinguckt. Wir denken ja immer bei unserer Gebetspraxis, wir müssten den Allmächtigen noch so ein bisschen Anstoß geben. Jetzt guck bitte auf mein Examen, jetzt guck bitte auf meine Kinder, auf meine Enkel, Kinder schon erledigt, bevor die Welt gegründet wurde. Da weiß der Herr viel, viel besser Bescheid, als wir uns das überhaupt vorstellen. Ihr dürft weiter für eure Kinder beten, dürft auch fürs Examen beten und für Gesundheit und alles. Aber genau wie Elisa über das hinauskommt, was diese Frau sich überhaupt vorstellt, so ist es auch bei Gott zu uns. So ist es, was Jesus uns verheißt. Ich habe euch dieses Wort mitgebracht aus der Bergpredigt. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit sollen wir uns kleiden. Nach all dem trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Nicht? Der guckt schon und spricht hier mit seinem Knecht, was braucht die denn noch? Nicht? Der weiß dann auf einmal, was los ist, ohne dass die Frau es artikuliert. Und genauso ist es bei unserem himmlischen Vater. So ist er zu seinen Kindern. Genauso wie ihr als Eltern zu euren Kindern seid. Wenn ihr ein dreijähriges Kind habt, dann denkt ihr auch schon über alles nach, was wichtig ist. Und nicht nur heute, dass das Essen und Trinken steht, sondern dann plant ihr auch schon weiter, wie die Dinge weitergehen. Und genauso ist es bei unserem allmächtigen Vater in Jesus Christus. Genauso handelt er an uns. Genauso wie Elisa. Die Frau sagt zwar nein, aber der weiß genau, was noch abläuft. So ist unser liebender Vater. Wir brauchen gar nicht. Wir brauchen gar nicht. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Herrlichkeit. Alles andere fällt euch dann zu. Wir dürfen, aber wir brauchen nicht, weil wir einen liebenden Vater haben. Wenn das wirklich stimmt, dass Gott seinen Sohn für uns gegeben hat, dass er selber für uns auf Golgatha gestorben ist, dass er uns so lieb hat und dass er allmächtig und allwissend ist, dann dürfen wir wirklich wissen, dass der wirklich unser Leben in seinen Händen hält und dass er uns führt und trägt. Er schaut schon nach unseren Wünschen, bevor wir überhaupt wissen, dass wir diese Wünsche haben. Dann ein zweites, was wir hier sehen. Ich sage nochmal, wir finden hier Jesus Christus, das Rufen, so ein Abbild, ein Vorbild. Wir haben von dieser Typologie gesprochen, halt nicht das Rufen in seine Nähe. Ruf sie her. Auch das wieder ganz interessant. Elisa lässt seinen Knecht Gehasi rufen. Und die Geschichte ist immer wieder so, sie kommt nur bis zur Türschwelle hin. Er lässt über den Knecht sie rufen, spricht auch zu ihr, nicht? Auch das wieder so ein Bild für die Gemeinde im neuen Bund, nicht? Dass Jesus uns durch sein Wort auch über seine Knechte ruft, nicht? Aber genauso vollmächtig, wie hier dieser Ruf galt in die Nähe Elisas, genauso vollmächtig gilt so ein Ruf, wenn ein Pastor das aufruft und sagt in der Predigt, das Jesu Wort, nicht den Heiland ruft, das habe ich mitgebracht, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Das tut eben Gott bis zum heutigen Tag. Er ruft seine Kinder zu sich, nicht? Wir sind, so heißt es im Psalm 100, nicht gemacht, zu Schafen seiner Weide. Im Psalm 23, er ist unser Hirte, nicht? Und das macht ja einen Hirten aus, dass er immer wieder den Schafen etwas zuruft, nicht? Für die Korrektur des Weges, nicht? Mut machen, nicht? Damit die Lämmlein weitergehen halt, nicht? Und so wie Elisa hier zu der Frau ruft, sie soll herkommen halt, nicht? So ruft Jesus uns auch immer wieder zu sich. Nicht direkt durch seine Boten. Jesus kommt jetzt hier nicht durch die Tür, sondern hat uns sein Wort gegeben und dadurch ruft er uns zu sich, immer wieder aufs Neue. Und ein drittes, was wir hier über das Handeln Gottes an seinen Kindern lernen, das sind die Zuverlässigkeiten seiner Verheißung. Wir merken das, die Frau ist so ganz wie wir auch, nicht? Der Prophet sagt ihr das zu und es ist nochmal das Wort Gottes. Der Prophet ist hier sinnbildlich für das Wort Gottes, das eben damals nicht anders da war. Er sagt ihr, du wirst ein Kind bekommen. Die war schon zu alt, abgeschrieben. Nee, jetzt treibt kein Schabernack mit mir, nicht? So nach dem Motto, die glaubt dem nicht. Aber das ist ja genau die Krux des Glaubens, dass wir selbst Dinge glauben, die unseren Verstand übersteigen, unsere Wünsche, all das, was wir uns vorstellen können, halt nicht. Dass wir den Verheißungen Gottes trauen können. Wir lesen das in dieser Geschichte, wie die Schunemiterin gleich beschenkt wird mit dem Kind halt, nicht? Und das ist ein Beispiel dafür, so sicher wie die Verheißungen für diese Frau gegolten haben, genauso sicher gelten uns die Verheißungen. Auch wenn wir manchmal denken, so nach dem Motto mit dem Zweifel, ja, ist es denn wirklich wahr? Sollte das wirklich stimmen? So ist sie auch. Die wünscht sich das sehr. Wäre ja schön, wenn es so wäre, kann ich mir vorstellen, dass sie gedacht hat. Aber nicht, dann kommen all die Zweifel, all diese Fragestellungen, die immer wieder an ihr arbeiten. Und so sind wir ja auch häufig gegenüber dem Wort Gottes. Nicht? Da treten uns so unglaubliche Verheißungen entgegen. Wir müssen nur glauben, dann bekommen wir ewiges Leben. Wir können alle unsere Sorgen auf den Herrn Jesus werfen. Nicht? Dann sorgt er, dann kümmert er sich um uns. Wir brauchen nichts mehr zu machen. Das sind Verheißungen. Die stehen felsenfest. Da können wir uns drauf verlassen. Wir brauchen nicht zu zweifeln, aber das ist unsere menschliche Natur. Und die Bibel will uns das immer wieder sagen,
Wenn Gott was zusagt, dann steht das. Genau wie das hier bei dem Elisa ist. Der Mann Gottes sagt das im Auftrag Gottes zu. Und dann läuft das. Da kann man sich 100%ig drauf verlassen. Nicht auf Menschenwort, auf Gottes Wort. Das können wir hier dran lernen, dass eben das, was Gott ihm uns sagt, dass das Bestand hat. Wir lesen weiter im Vers 18. Als aber das Kind groß wurde, begab es sich, dass es hinaus zu seinem Vater zu den Schnittern ging und sprach zu seinem Vater, O, mein Kopf, mein Kopf. Er sprach zu einem Knechte, bring ihn zu seiner Mutter. Und er nahm ihn und brachte ihn hinein zu seiner Mutter und sie setzte ihn auf ihren Schoß bis zum Mittag, da starb er. Und sie ging hinauf und legte ihn auf das Bett des Mannes Gottes, schloss zu und ging hinaus und rief ihren Mann und sprach, schick mir einen der Knechte und eine Eselin, ich will eilends zu dem Mann Gottes und bald zurückkommen. Er sprach, was willst du zu ihm? Es ist doch heute weder Neumond noch Sabbat. Sie sprach, lass es gut sein. Und sie sattelte die Eselin und sprach zum Knecht, treib an und halte mich nicht auf beim Reiten, bis ich's dir sage. So zog sie hin und kam zu dem Mann Gottes auf den Berg Karmel. Das hier ist jetzt genau die Wendung. Eben hat sie noch das Geschenk bekommen, diesen Sohn, der ist da. Und jetzt stirbt das Kind. Da haben sich die Ausleger kommentarweise, seitenweise Gedanken darüber gemacht, woran ist er denn gestorben? Sonnenstich, die Rolle des Vaters, nicht, dass der so lieblos ist, nicht lässt einen Knecht den Sohn nach Hause bringen, der scheint nur das Geld im Kopf zu haben, nicht, und das kleine Kind, was geschenkt ist, aber die liebevolle Mutter, die sich da kümmert halt und die dann eben hingeht und das Kind in diese Kammer legt, nicht, wo der Knecht Gottes zu Hause ist halt. Nicht in das Zimmer, das der Junge hatte oder in seine Schlafstätte, sondern dahin bringt, wo das Wort Gottes ist, da kommen wir gleich noch zu. Aber ich möchte zunächst etwas sagen, was hier eben ist in dieser Geschichte, die jetzt ja erst so wunderbar ist, nicht? Da ist eine ältere Frau, die kriegt ein Kind und wunderbar, die sind auch scheinbar noch richtig vermögend, das haben wir gelesen halt, mit allem, es läuft gut, aber mit einem Mal passiert die Wendung im Leben, nicht der Tod bricht da rein. Nicht? Darüber möchte ich sprechen, der Tod im Leben, denn davon spricht das Alte Testament übrigens noch viel häufiger als das Neue Testament eben, wie der Tod das menschliche Leben beendet halt. Nicht? Also da gibt es ganz viele Geschichten, haben wir schon gesprochen im Buch Prediger, aber auch hier immer wieder, nicht, wie der Tod hineinbricht halt, nicht? Und das ist der erste Punkt, der Tod bricht in das Leben hinein. Die hat natürlich einen ganz anderen Plan gehabt, diese Frau für ihr Leben. Die hat schon geplant, wie das wird, wenn der dann erwachsen wird, wenn der heiratet, all das, nicht so durch, wie Mütter planen oder Väter auch planen, nicht? Aber mit einem Mal gibt es etwas, was alles zunichte macht. Das ist der Tod. Und der bricht plötzlich herein. Und das kennen wir alle auch aus unserem eigenen Erleben, nicht? Wie Menschen auf einmal weggenommen sind. Die sterben nicht nur mit 95 nach einem halben Jahr angekündigt, wo alles immer weniger wird, sondern Menschen sterben ganz plötzlich auch. Das bricht hinein, der Tod bricht hinein. Da wacht man auf einmal auf neben dem Ehemann und der ist nicht eben aufgewacht, dass man noch abends mit ins Bett gegangen hat und dann ist der Ehemann kalt, nicht? Man weiß, dass solche Dinge passieren, aber er bricht dann rein. Und wenn man selber betroffen ist, dann sieht das ganz, ganz anders aus. Ich könnte jetzt noch darüber sprechen, wie auch der Tod hineinbricht, nicht nur im biologischen Tod, sondern auch sozialer Tod, nicht? Das ist ja auch so etwas. Wir sterben ja nicht nur den biologischen Tod eines Tages, sondern unser ganzes Leben ist ja auch bestimmt, das ist immer so meine These von Endgültigkeitserfahrung, dass wir so viele soziale Tode sterben, nicht? Wo auf einmal Dinge zu Ende gehen, die wir nie gedacht hatten, nicht? Wir waren doch immer die starke Arbeitskraft und auf einmal bin ich arbeitslos, nicht? Und meine Beziehung, meine Ehe, das war das ganz große Programm, nicht? Auf einmal ist Ende im Schacht, nicht? Das ist auch der Tod, der reinbricht, nicht? Das ist das, was der Widersacher tut, der will zerstören, der tötet halt, nicht? Tod bricht herein. Und das zeigt den Menschen immer wieder, gerade der Tod, wir haben überhaupt keine Macht über das Leben halt, nicht? Prediger 8 heißt es, der Mensch hat keine Macht, den Wind aufzuhalten und keine Macht über den Tag des Todes, nicht? Und wir können diese Schicksalsschläge des biologischen Sterbens, aber eben auch des sozialen Sterbens nicht aufhalten. Die brechen in unser Leben hinein und die gehören zu unserem Tod dazu. Und wenn ihr diese Erfahrung bisher noch nicht gemacht habt, ihr werdet sie machen. Allerspätestens dann, wenn ihr selber sterbt, nicht? Denn das haben die wenigsten auch am Plan halt, nicht, dass sie damit rechnen, aber das kommt irgendwann, nicht? Der Tod bricht herein. Und das ist, Menschen kapitulieren vor dem Tod. Das ist deutlich an diesem Mann, das ist auch wieder so gegenüberstehend, nicht? Da ist der Vater
das scheint so ein Weltmensch zu sein halt. Nicht? Also wir müssen davon ausgehen, dass nicht die Frau die Unternehmerin war, sondern er. Der hat Geld verdient. Der hat nur das Geld verdient im Kopf. Nicht? Auch als sein Sohn kommt, Geld verdienen. Als er krank wird, schickt er den Knecht, wird Geld. Es geht um die Schnitter, nicht? Es geht um die Ernte halt. Nicht? So ein ganz nüchterner Mensch. Und das merkt man auch, als es dann darum geht, halt nicht, als der Sohn tot ist. Nicht? Was bringt es denn jetzt noch? Nicht? Da kann der Weltmensch nicht umgehen. Der Vater steht für den Weltmenschen. Die Mutter steht für ein Kind Gottes, das eine ganz andere Perspektive hat. Aber der Weltmensch, der kapituliert angesichts des Todes. Damit kann er nicht umgehen. Da bleibt nur das Schulterzucken. Da ist keine Hilfe. Da ist nichts, was man einem retten kann. Das Einzige, was dann noch kommt, so nach dem Motto, ja, ich habe keine Angst vorm Sterben, ich will nur nicht irgendwie leiden. Nicht? Und dann wird dann über Sterbehilfe und all so ein Blödsinn geredet. Und so nach dem Motto, ich habe keine Angst vorm Sterben. Natürlich hat der Weltmensch Angst vorm Sterben. Wenn er Jesus Christus nicht hat, dann schulden Sie, wenn ich so sage, dann scheißt er sich in die Hose. Nicht? Und glauben Sie dir nicht diesen Blödsinn, wenn die das erzählen, ich habe keine Angst vorm Sterben, haben Sie alle Angst vor. Haben sie alle Angst vor und wollen sie nicht. Und tun sie auch alles Mögliche. Ich sage das an, Himmel und Hölle werden in Bewegung gesetzt, wenn man krank ist und alles gemacht wird. Nicht? Und wenn man krank ist, dann kann der Pastor nochmal kommen, vielleicht hilft es, das schadet es ja nicht, nicht. Vom Sterben haben sie alle Angst, das ist so. Aber da kapitulieren sie auch vor, wenn es nichts mehr geht, wenn sie von betroffen sind. Und glauben Sie mir, das ist erschreckend, den Müll, den ich mir manchmal anhören muss in Familien, wenn man Leute begleitet, die Jesus Christus nicht haben, die einem dann irgendwelche Erklärungsversuche versuchen, auf den Tisch zu bringen. Das ist erschreckend, jämmerlich und todtraurig, wenn die Menschen da sitzen und versuchen zu erklären, warum der Mann gestorben ist und wie es jetzt umgeht und wo der jetzt ist. Und der guckt uns ja jetzt zu, nicht? Das sage ich, manchmal muss man ja vorsichtig sein, wenn das so ganz frisch ist, nicht? Aber zu sagen, woher nehmen Sie das? Woher sind Sie sicher? Ist er bei, ist ein Wahnsinn, nicht? Er ist jetzt bei uns, nicht? Er ist ja jetzt hier, nicht? Oder wenn so dann irgendwelche Dinge sind, die Konfirmation oder irgendwelche Dinge, wenn die Kinder, dann kommen die Frauen und sagen, ja, mein Mann war auch hier. Wahnsinn, das ist Kapitulation vom Tod. Man weiß irgendwas, das ist eine Hilflosigkeit, der Weltmensch kapituliert vom Tod. Und das ist auch der diametrale Unterschied zum Gotteskind. Also, ich lade immer wieder gerne Leute ein, wenn die sagen, Beweis dessen, dass es Gott gibt, die sage ich dann, lass uns mal schauen mit Menschen, die mit dem Tod umgehen, die Jesus haben und die Jesus nicht haben. Nicht? Der Weltmensch kapituliert vom Tod, aber das Gotteskind hat Hilfe. Das ist unser großes Fund, nicht? Das ist das, was uns ausmacht. Wir haben Hilfe angesichts des Todes, angesichts der sozialen Tode, die wir sterben, wenn Scheidung da ist, Arbeitslosigkeit, Verlust der Körperkraft. Wir haben Hilfe, der Weltmensch nicht. Und erst recht beim biologischen Tod, wenn es eines Tages heißt, das Herzchen hier hört auf zu schlagen. Das heißt bei meinem Ehepartner, bei meinem Kind, bei meinen Eltern oder bei mir selber. Wir haben Hilfe. Und das ist genau das, was diese Frau ausmacht. Die hat Hilfe, nicht? Die geht hin und weiß, wo Hilfe ist. Beim Wort Gottes darauf zu gründen. Nicht nochmal, der Prophet steht für das Wort Gottes. Die hatten damals noch keine Bibel. Aber die hatten in den Propheten das Wort Gottes. Und da bringt sie ihr Kind hin. Da haut sie alles Vertrauen drauf halt. Nicht zu wissen halt nicht, dort ist Hilfe. Und da ist die Hilfe. Jesus Christus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Glaubst du das? Wenn du das glaubst, hast du keine Probleme mit dem Sterben. Da wird es dir wehtun, aber letztlich ist alles gelöst. Das ist das Wunderbare, wenn der Tod im Leben eines Menschen dann sichtbar wird, dass man dann merkt, wenn ein Gotteskind damit umgehen kann, so wie diese Frau geht. Und dann heißt ja, sie zog zu dem Mann Gottes auf den Berg Karmel. Nochmal, Abbildungen, Typologien, Altes Testament, Neues Testament. Ja? Diese Frau zieht zum Mann Gottes auf den Karmel, weil sie vom Tod betroffen ist. Wo ziehen wir hin? Wir ziehen zum Sohn Gottes auf den Berg Golgatha. Und wenn wir da angekommen sind, dann ist alles erledigt. Da dürfen wir wissen halt nicht, dann ist der Tod besiegt. Nicht? So wie für die Frau, das kommt dann gleich, verrat da kein Geheimnis. Auch da Leben wieder möglich ist, als sie auf diesen Berg zum Mann Gottes zieht. So auch für uns diese Typologie. Wir ziehen zum Sohn Gottes, zu Gott selber, auf den Berg Golgatha. Ein weiteres zu dieser Stelle. Die Hindernisse auf dem Weg zum Herrn. Ich habe gerade gesagt, sie zog hin zu dem Mann Gottes auf dem Berg Karmel. Aber das ist etwas, was nicht so einfach geht, weder im Alten Bund noch im Neuen Bund. Wer zum Sohn Gottes nach Golgatha will, wen es dahin zieht,
der wird immer wieder auf seinem Weg blockiert vom Widersacher. Da gibt es immer wieder Hindernisse. Das muss diese Frau erleben und das müssen wir erleben. Und ich habe das hier geschrieben, was wir hier sehen können, die Hindernisse, die familiäre Konstellation, die kirchliche Tradition und die gesellschaftliche Konvention. Das sind so die drei großen Hindernisse auf dem Weg zum Herrn. Das erste, die familiäre Konstellation. Diese Frau hat einen Mann, der sie behindert. Das sagt die Bibel ganz deutlich. Der ist damit nicht einfach. Was willst du denn da? Was willst du zu ihm? Jetzt müssen wir uns vorstellen, das ist nicht so wie heute. Männer und Frauen müssen alles ausdiskutieren halt, nicht? Also, wenn ich in Urlaub fahren will, nicht, dann müssen wir gucken, dass wir dann sagen, da geht's dahin und da und alles muss immer 50-50 und jeder muss zu seinem Recht kommen. Wir befinden uns in einer patriarchalen Gesellschaft, in der die Frauen überhaupt keine Rechte hatten, in der die Männer alles waren. Das war so weit, dass die rausschmeißen konnten, wenn die derer überdrüssig gewesen sind, halt nicht. Die durften die natürlich auch schlagen, halt nicht. Die waren der Eigentum, halt nicht. Wir haben davon gesprochen, Frauen galten in der Gesellschaft so wenig, dass sie nicht mal, wenn sie einen Mord sahen, als Zeugin gehört werden durften. Die konnten nicht mal gegen einen Mann aussagen, halt. Die waren nichts. Und jetzt kommt dieser Mann hin und sagt, was willst du zu ihm? Also das ist jetzt nicht so, ich spreche jetzt zu den Frauen, wie wenn ihr Ehemann so sagt, jetzt willst du schon wieder einkaufen, so nach dem Motto, wo man aber trotzdem macht, was man will. Im Prinzip schwingt hier das Verbot mit. Da hast du nichts zu suchen. Lass das. Familiäre Hindernisse, die sie behindern, zum Mann Gottes zu kommen. Nochmal, das ist ein Exponat hier, für den Weltmenschen, der Vater, gegenüber dem Kind Gottes. Und wer eine Ehe führt mit einem ungläubigen Partner, der weiß, worum es hier geht, nicht? Zu sagen halt nicht, da ist einer gläubig und ein anderer ist ungläubig, nicht? Und dann wird der Ungläubige immer, ob der will oder nicht, den anderen behindern, nicht? Und wenn es so ist, dass die Frau so nett und so lieb ist, nicht? Und so wunderbar, das geht nicht immer nur darum, das, was ich jetzt der Ungläubige sagt, und du darfst nicht in die Kirche gehen, das ist alles ganz furchtbar, nicht? Manchmal werden die einfach so weggeliebt, nicht? Weggezogen. Und die sehen gar nicht, was passiert. Nicht? Hier auch diese familiäre Konstellation, das ist immer wieder, wenn in den Ehen, wenn in den Familien einer nicht zu Jesus gehört, dann ist das ganz schwer, das kennen einige von euren Familien auch, nicht? Wie das dann sein kann halt, nicht? Wie der eine den anderen wegzieht halt, nicht? Und es gibt so vieles, was familiär auch dann im Wege stehen kann, auch im Neuen Bund, nicht? Als Jesus Christus diesen Nachfolgeruf hat, nicht? Sagst du hier zu dem einen, folge mir nach, der sagt, ja, erlaube mir aber zuvor, dass ich hingehe, meinen Vater begrabe. Jesus sprach zu ihm, lass die Toten begraben, du aber gehen und verkündige das Reich Gottes, nicht? Das ist klar, wenn diese Hindernisse kommen in unserem Leben, in der Familie, dann müssen wir die überwinden. Diese Frau zieht auch los. Die sagt dann nicht, ach ja, Schatz, du hast ja recht, außerdem bist du ja der Chef, dann will ich es mal lassen. Nein, die setzt sich über das hinweg, über die gesellschaftliche Konvention, über die gesellschaftliche Stellung, die sie hat in ihrer Familie und sagt, das ist wichtiger und zieht dahin. Wenn du auf dem Weg zum Berg Gottes bist, nach Golgatha, ich spreche jetzt wieder im Bild vom Neuen Testament, dann wirst du immer wieder erleben, wie die Hindernisse auch in der Familie dir in den Weg gelegt werden. Aber nicht nur die familiäre Konstellation, nein, das ist das Zweite, auch die kirchliche Tradition. Ich glaube, es gibt nichts Erfolgreicheres im Werkzeugkoffer vom Widersacher, vom Satan, als diese ganzen verdammenswerten, zum Teil verdammenswerten kirchlichen Traditionen und kirchlichen festgemachten Dinge. Also, Reformation, ich spreche jetzt mal erstmal von der Kirchengeschichte, nicht? Die Reformation. Für Luther war klar, der Papst ist der Antichrist. Der sagt, nicht draußen sind die Muslime, die sind nicht so schlimm. Der Papst selber, mit dem ganzen Dreck, den die erzählen, was wirklich Reich Gottes wäre. Und es wird in unserer Kirche so viel Mist gemacht. Wenn ich auf unsere evangelische Landeskirche in Deutschland, die Landeskirchen gucke, eine Katastrophe, was unsere Bischöfe und was die EKD den Menschen erzählen, was wirklich Wort Gottes soll. Oder wer überhaupt Gott ist, wie die Bibel verfälscht wird, wie die das rausreißen. Dass man sich als, ich sage das mal, evangelikaler, bibeltreuer Christ verstecken muss mit seinem Glauben. Was glauben Sie, was hier los ist, dass wir jetzt dieses Missionszentrum hier kriegen, wie die alle aufschreien, die ganzen Brüder und Schwestern da drüben, unser Liebfrauen, Ramberti, Dom, wie die sich aufregen, dass hier was hinkommt, Mission. Ja, das ist doch nicht Kirche. Die wollen ja Mission machen, das wissen die genau, die wissen, worum es geht. Nicht? Die wollen Mission machen, dass die hingehen und sagen, ohne Jesus Christus bist du verloren. Das ist aber nicht der Missionsbegriff, nicht? Der Missionsbegriff heißt nicht, erzähl du mir von deinem Allah, erzähl du mir von deinem Buddha und dann freuen wir uns alleinander und wenn du auch gar nichts glaubst, ist ja auch vollkommen egal.
Nicht? Kirchliche Tradition. Jesus Christus ist nicht gescheitert an den Sündern, nicht an den römischen Legionären. Als der hinkommt in den Tempel, steht er vor dem Hohepriester. Ich habe es nochmal mitgebracht hier, nicht? Da zerriss der Hohepriester, der oberste Repräsentant der damals des Volkes Gottes, halt nicht der heilige Hohepriester, der in den heiligen Tempel gehen durfte. Da zerriss der Hohepriester seine Kleider und sprach: Er hat Gott gelästert. Wir bedürfen weitere Zeugen. Sie, jetzt haben wir die Gotteslästerung gehört. Was ist euer Urteil? Sie antworten und sprachen: Er ist des Todes schuldig. Da spielen sie ins Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Einige aber schlugen ihm ins Angesicht. Matthäus 26. Das passiert vor dem Hohepriester. Gott selber kommt in diese Welt zu seinem Volk und sein oberster Repräsentant, sein oberster kirchlicher Repräsentant schlägt ihm ins Gesicht, lästert ihn und sagt: Du hast Gotteslästerung betrieben. Nicht? Das ist etwas, was immer wieder hindert. Das sehen wir hier auch in der Geschichte. Nicht? Da heißt es, da sagt er: Der Mann, ist doch heute weder Neumond noch Sabbat. Ist doch heute weder Neumond noch Sabbat, nicht? Das ist ja das, also das kennt ihr auch alle in eurer Nachbarschaft, nicht? So mit euren frömmelnden Leuten, nicht? Wenn ihr denen von Jesus erzählt, da halten sich die Ohren zu, da werden sie alle wahnsinnig. Aber Christen sind es ja alle. Wir glauben auch an den lieben Gott, nicht? Um die Traditionen, nicht? Was will man denn in der Kirche? Ist doch nicht Weihnachten, ne? Genau das sind ja die Sprüche. Das sind genau dieselben Sprüche, wie sie damals waren, nicht? Wenn ihr in die Kirche lauft, nicht, ist ja nicht Weihnachten oder nicht Ostern oder sonst was oder Konfirmation, ist ja kein Grund da. Das muss sich diese Frau annehmen. Und das sind die kirchlichen Traditionen, die noch gefördert werden von der Kirche. Die Menschen behindern auf dem Weg Gottes, nicht? Und wenn ihr dann von Jesus erzählt, nicht? Und dann sind andere Pfarrer vor Ort, die was anderes erzählen, habt ihr es schwer, mit dem Evangelium durchzudringen. Die Menschen, die dann zu Jesus kommen wollen, die hindern dann. Was sind die kirchlichen Traditionen? Glaubt mir, das sind die, nochmal, das ist die gefährlichste Waffe, die der Widersacher in seinem Köcher hat, nicht? Weil die Leute ja sich so in Ruhe wiegen. Ja, der Pfarrer hat es dann ja gesagt, nicht? Der macht meinem Gewissen noch den Anstrich drüber, so dann ist ja alles gut. Tief drin weiß ich, dass alles großer Mist ist, nicht? Aber ich lasse mal alles so, nicht? Weil die Kirche es noch antönt und sagt, ist ja in Ordnung, nicht? Also eine Kirche, nochmal, Präses Schneider, der als Nikolaus Schneider hier, der da in seiner Landeskirche drüber diskutieren lässt, ob der Kreuzestod Jesu Christi heilsnotwendig ist, ja oder nein, nicht? Das muss ich mir mal vorstellen. Darüber diskutiert der oberste Repräsentant, ob das überhaupt notwendig ist. Da kann er kein abschließendes Urteil zu sagen, muss man diskutieren lassen, nicht? So sind wir. Da diskutieren wir mal in der Kirche drüber. Ja? Das ist kirchliche Tradition. Ja, Leute, wie will ich denn dann Menschen sagen, ihr braucht das Heil von Jesus Christus, ihr braucht das Blut, ihr braucht das Kreuz, nicht? Das ist kirchliche Tradition. Hinderung auf dem Weg dahin, nicht? Ist ja nicht Neumond und ist ja nicht Sabbat. Aber nicht nur kirchliche Tradition, auch die gesellschaftliche Konvention hindert auf dem Weg. Das liest man so ein bisschen drunter, wir kommen da gleich noch zu, wenn der Gehasi unterwegs ist. Da sagt sie zum Knecht: Treib an und halte mich nicht auf beim Reiten, bis ich es dir sage. Nicht? Also, es scheint so zu sein, dass wenn sie da unterwegs ist, damit rechnen muss, dass sie auf andere Menschen trifft. Und dass die gesellschaftliche Konvention es vermutlich erwartet, mit ihrer Stellung, die sie hatte, vom Esel runter und Frau Schulze, Herr Schmidt und Frau Müller, wie sie alle heißen, hier die Hände geschüttelt, hier noch ein bisschen, da vielleicht gegessen halt nicht, aber man kommt vom Weg ab, nicht? Die gesellschaftliche Konvention verlangt es ja. Und dann ist leider fürs Reich Gottes kein Platz mehr halt, nicht? Ja, meine Kinder haben halt samstags, sonntags morgens das Fußballspiel, das ist eben so, können wir nichts gegen machen, müssen wir die hinbringen, können nicht in den Kindergottesdienst gehen. Geht leider nicht, Behinderung auf dem Weg Gottes, nicht? So sehen die Dinge aus, nicht? Das sind die Behinderungen, gesellschaftliche Konventionen. Ich habe gestern noch eine Predigt gehört von Wilhelm Busch auch wieder über Richter 15, wie der Simson in der Feldschlucht zu Etham ist. Der hat gerade mal wieder alle Philister platt gemacht, also hat gekämpft gegen die Feinde des Volkes Gottes im Auftrage des Herrn. Ja? Und dann ist er platt, so würden wir sagen, muss sich auch zur Ruhe betten und ist in dieser Felsspalte. Und jetzt kommt die Gesellschaft, das ist eine tolle Stelle, da zogen 3000 Mann von Juda hinab in die Felsenkluft zu Etham und sprachen zu Simson: Weißt du nicht, dass die Philister über uns herrschen? Warum hast du uns das denn angetan? Da kommt die Gesellschaft, die sagen nicht Halleluja, dass du uns befreist von diesen Drecksäcken, die uns da quälen und foltern, sondern die kommen und sagen: Du hast nicht die gesellschaftlichen Machtverhältnisse gesehen. Das sind die Starken, wir sind die Schwachen. Wie konntest du nur? Und dann geht das noch weiter in dieser Geschichte. Dann sagen sie, jetzt müssen wir dich ausliefern. Geht leider nicht, nicht? Also du verstößt gegen die gesellschaftliche Rangordnung und komm uns jetzt nicht mit deinem lieben Gott, der sonst irgendwas tut. Nein, das wollen wir nicht, das ist gegen die Gesellschaft, nicht? Und genau dieselben Sprüche, die gibt es heute auch immer wieder, nicht zu sagen, also das passt nicht in die gesellschaftliche Konvention, nicht? Also könnt ihr alle ausprobieren, nicht? Wenn ihr irgendwie bei der Tante Anna, ich sage das jetzt ein bisschen plastisch, nicht, am 80. Geburtstag eingeladen seid, halt nicht, alles ist ganz wunderbar, seid irgendwo im Parkhotel am Feiern und dann fangt ihr vom Herrn Jesus Christus an zu reden. Dann sollt ihr mal sehen, halt, nicht? Das passt hier nicht so hin. Das ist hier nicht der Ort, nicht? Und dann kommen die Dinge nicht. Und da werden andere behindert, weil da eben nicht drüber gesprochen werden darf, nicht? Und wichtig, nicht aufhalten lassen. Das kann man an dieser Frau lernen. Die hat die ganzen Hindernisse, hat die zur Seite geschoben, halt, nicht? Die hat sie nicht von ihrem Mann irgendwie irre werden lassen, halt, nicht? Auch so nach dem Motto, was eigentlich dran wäre, kirchliche Tradition und auch nicht die Gesellschaft, die sagt die direkt nichts. Also wir halten hier nicht an. Es geht jetzt um was ganz Wichtiges. Ich muss zum Mann Gottes, nicht? Ich muss zum Wort Gottes, nicht? Und da kann ich nicht anhalten, sonst was, sondern da muss ich geradeaus. Jetzt das Wasser, ja. Ich bin immer, Blick auf die Uhr, Blick auf den Zettel, kriege ich es hin, aber ich bin gut in der Zeit. Gut, es geht weiter. Vers 25. Als aber der Mann Gottes sie kommen sah, sprach er zu seinen Dienern, Gehasi, siehe, die Schunemiterin ist da. So lauf ihr nun entgegen und frage sie, ob es ihr, ihrem Mann und ihrem Sohn gut geht. Sie sprach gut. Als sie aber zum Mann Gottes auf den Berg kam, umfing sie seine Füße, Gehasi aber trat herzu, um sie wegzustoßen. Auch da habe ich einen Punkt gemacht, Einhalt, um zu sagen, zum Herrn, nicht zum Knecht. Und möchte den Unterschied zwischen Herr und Knecht deutlich machen. Nochmal, Jesus sagt, sucht mich in der Schrift. Nicht? Und auch hier dieses Verhältnis Herr-Knecht. Und jetzt spreche ich mal vom Herrn Jesus, von Christus und von seinen Knechten, bewusst von den Pastoren, von Ältesten, von Gemeindeverantwortlichen. So wie der Gehasi eine bittere Enttäuschung ist, der will die schon wegtreten, als sie da ihm zu nicht, das geht gleich weiter. So sind auch ganz viele Pastoren, Gemeindeleiter Enttäuschung. Und viele Menschen gebrauchen das Versagen von Christen, von den Knechten Gottes, damit die nicht zu Christus kommen. Und wie oft höre ich das, dass die Leute sagen, ja, und damals habe ich folgende Erfahrung gemacht mit dem Pastor, mit dem und sonst irgendwas. Das ist dann zwar auch immer nur so ein bisschen vorgeschoben, aber manches hindert die Leute auch dabei. Und das gesagt, es geht, und das ist mal ganz deutlich, nicht um den Knecht, es geht um den Herrn. Der Herr, und das ist hier deutlich, der Herr sieht, dass sie von ferne kommt. Der Herr spricht, er sagt ihr was, also das, was der Gehasi sagt, sind ja seine Worte. Und der Herr geht ihr in Form des Knechtes entgegen. So ist der Herr. Nicht nur der Elisa, so auch ist unser Herr Jesus Christus. Er sieht uns von ferne, er spricht uns an und er geht uns entgegen. Hier finden wir auch wieder die Parallele zu dem verlorenen Sohn. Nicht? Aber als er noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater, es jammerte ihn, er lief ihm entgegen, fiel ihm in den Hals und küsste ihn halt. Nicht? Das ist so eine Assoziation, die hier sofort kommt zu dieser Geschichte. Halt, nicht? Das ist der Herr. Aber der Knecht ist ganz anders in dieser Geschichte. Das ist übrigens auch, die Frau hat eine ganz große Sensibilität, die belügt ihn ja, nicht? Wie geht's dir denn? Sie stellt ihr die Frage, gut, die weiß, von dem ist nichts zu holen. Die muss sich nicht an den Knechten wenden, nicht? Sondern an den Herrn selber, da will sie hin. Aber das will der Knecht dann auch verhindern, der will sie wegtreten halt, nicht? Der will sie wegstoßen halt, nicht? Und das ist wichtig, dass wir als Knechte das immer wissen. Wir als Knechte Jesu Christi sind immer nur Enttäuschungen. Und es geht nie um uns, nie, nie, nie. Und jetzt spreche ich ganz besonders für die Pastoren. Ich habe dieses Wort mitgebracht, Lukas 17. So auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Es geht nie um den Knecht, es geht immer nur um den Herrn. Nur leider stehen die Knechte Gottes manchmal den Menschen im Wege, wenn sie zum Herrn kommen. Das sind dann wieder so diese gesellschaftlichen, die kirchlichen Traditionen, die das blocken. Es geht um den Herrn, nicht um den Knecht. Und das ist ganz wichtig. Und da können wir an der Schunemiterin ein Beispiel nehmen. Nicht auf die Knechte schauen, nicht sich an denen festmachen, am Herrn. Niemals in der Gemeinde am Pastor festmachen. Also, wenn ihr Spaß am Pastor habt und freut euch, dass der Pastor ein bibeltreuer Verkündiger ist, wunderbar. Aber ist nun unnützer Knecht. Es geht immer nur um den Herrn Jesus Christus. Und es ist auch nie die Gemeinde eines Pastors. Es ist nie die Gemeinde von Pastor Huntemann, Pastor Motschmann, Pastor Latzel, Pastor Schröder, Pastor Pache, wie sie alle heißen. Es ist immer nur die Gemeinde des Herrn Jesus Christus. Und die, die Dienst am Wort tun dürfen, das sind immer nur Knechte. Immer nur unnütze Knechte.
wenn was gelingt, ist es sowieso nur Jesus gewesen, der es geschenkt hat, nichts anderes. Ich sage das ganz bewusst so, das gilt für die Pastoren als allererstes, das gilt aber auch für jeden Kirchvorsteher, das gilt für jeden Mitarbeiter, nicht? Das müssen wir bewusst haben und das müssen wir als Gemeindeglieder auch sehen, wenn wir jemanden begegnen, nicht? Wenn euch ein Christ enttäuscht, und ich sage, das ist ja auch so ein Standardspruch von mir, Christen enttäuschen immer, Christus enttäuscht nie. Macht euch nicht am Menschen fest, dann hat es der Widersacher ganz leicht. Freut euch mit denen, die euch Gutes tun, kein Thema. Aber wenn die euch enttäuschen, dann rechnet es denen nicht an und vor allen Dingen macht keine Rückschlüsse auf euren Glauben. Nicht die Christen enttäuschen immer, Christus enttäuscht nie. Nicht? Das ist ja auch Botschaft der Reformation gewesen. Die katholische Kirche hat den Leuten ja auch erzählt, bis zum heutigen Tag übrigens, nicht? Ihr braucht die Priester. Ohne Priester geht's nicht. Ihr könnt nicht direkt zu Gott kommen. Geht nicht. Da ist das Priestertum. Deshalb sprechen wir ja auch vom Priestertum aller Gläubigen. Nicht? Ich bin ausgebildeter Theologe und darf hier das Wort verkündigen. Aber ihr dürft genauso das Wort verkündigen. Es soll dazu berufen sein, muss man gucken halt. Aber nicht nur zu sagen, eine bestimmte Kaste. Und nur, wenn ihr beichten wollt, nicht, da müsst ihr ja zum Priester gehen und der kann euch Absolution erteilen. Das ist Quatsch, da könnt ihr zu jedem Bruder, zu jedem Schwester gehen, könnt mit denen sprechen. Priestertum aller Gläubigen. Nicht, aber das ist dann so, was Menschen aufbauen, die Institutionen. Und nicht nur in der katholischen Kirche. Das passiert auch in freien Gemeinden, auch in gläubigen Gemeinden, nicht, wenn alles so nach dem Motto auf so einen Pastor zuläuft, nicht, wenn das alles so personenhörig wird, so nach dem Motto, nicht. Und da gewinnt der Widersacher immer wieder. Das sind nur unnütze Knechte. Die tun nur, was sie zu tun schuldig waren und niemals auf den Knecht gucken, immer auf den Herrn. Wie diese schöne Mieterin halt, nicht. Die Beziehung mit dem Herrn muss stimmen, die Beziehung mit dem Elisa, der Gehasi taucht gar nichts halt, nicht. Nur der Elisa, nochmal stellvertretend für Jesus Christus hier im Alten Bund, nicht zum Herrn, nicht zum Knecht. Jetzt weiter. Aber der Mann Gottes sprach, lass sie, denn ihre Seele ist betrübt und der Herr hat es mir verborgen und nicht kundgetan. Sie sprach, wann habe ich einen Sohn erbeten von meinem Herrn? Sagte ich nicht, du solltest mich nicht täuschen? Er sprach zu Gehasi, gürte deine Lenden und nimm meinen Stab in deine Hand und geh hin. Und wenn dir jemand begegne, so grüße ihn nicht und grüßte dich jemand, so danke ihm nicht und lege meinen Stab auf des Knaben Antlitz. Aber die Mutter des Knaben sprach, so wahr der Herr lebt und so wahr du lebst, ich lasse nicht von dir. Das habe ich überschrieben, das Dranbleiben am Herrn, was wir an dieser Frau wiederum lernen können. Nicht das Dranbleiben halt, nicht zu sagen halt nicht, so jetzt sagst du ja, ist jetzt alles gut, alles gemacht, sondern die lässt nicht los, nicht? Sie ist in der irdischen Betrübnis, nicht? Die Bibel nennt sowas Trübsale halt, nicht? Da haben wir mal eine Predigt gehalten über dieses griechische Wort Flipsis. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert halt, nicht, dass diese Betrübnisse dazu, um die ist in großer Betrübnis, nicht? In großer Betrübnis und wir alle kommen in Betrübnisse. Und in Betrübnissen ist immer wieder so eine Widersacher versucht, uns wegzuziehen von Jesus, wegzuziehen von Gott. Und da ist es ganz wichtig zu handeln, wie eben diese Frau. Selbst wenn die Repräsentanten nicht gar nichts Gutes brennen, das ist immer wieder bei dem, nicht der Knecht, der Herr, nicht? Wenn man da mit einer Not kommt und ich will nicht wissen, wie viele Leute ich schon enttäuscht habe, die gedacht haben, wir kommen und wollten einen Termin oder sonst irgendwas, haben sich nicht getraut oder sonst irgendwas, waren enttäuscht von mir, nicht? Aber darum geht es nicht. Man muss am Herrn bleiben, nicht? Man muss am Herrn bleiben. Das lernt man dieser Frau. Die bleibt dran. Die bleibt dran. Übrigens sagt die Bibel immer wieder, nicht? Die Enttäuschung der Leute. Nicht bei Jesus ist es so, die Jünger, dass der Mann, der diesen besessenen Knaben hat, nicht? Und dann sagt er auch, ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollten und sie konnten es nicht, ne? Die vermeintliche Machtlosigkeit des Mannes Gottes. Auch das ist hier wieder genau dasselbe. Zu sagen halt, es geht um den Herrn. Nicht um den Mann. Auch nicht um den Elisa. Der Elisa ist nichts. Der hat ja gar keine Ahnung. Der ist jetzt konfrontiert. Ich weiß es nicht. Sagt er ganz offen und ehrlich. Ich weiß nicht, er hat es mir ja nicht kundgetan. Nicht? Er ist nur Diener auch dabei, auch wenn er ein Abbild für Jesus ist, aber er ist immer nur ein Diener. Das ist ganz wichtig halt nicht. Und wichtig, und da wiederum Vorbild der Schunemieterin, dranbleiben, wie bei der kanaanäischen Frau. Sie kennen diese Geschichte, Matthäus 15 halt nicht, die zu Jesus kommt, wo Jesus erst eine Enttäuschung erlebt, nicht? Die bettelt, der sagt kein Wort, nicht? Dann drängen ihn die Jünger halt, und er sagt, ich bin zu der gar nicht gesandt halt nicht. Die bleibt dran. Und das ist das Geheimnis des Glaubens. Auch das Geheimnis, was hier ist. Die bleibt dran. Die schmeißt nicht hin, sondern bleibt am Mann Gottes, bleibt an Gott damit dran. Und so auch für uns, gerade wenn wir in Trübsalen sind, dass wir dranbleiben am Herrn. Das ist etwas ganz, 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 ganz Wichtiges halt, nicht? Nicht irre werden lassen, sondern auch wenn es ganz, ganz, ganz düster aussieht halt, nicht? Ob ich schon wandere im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Das gilt. Das gilt halt nicht, da braucht man keine Angst zu haben. Das Dranbleiben. Das Nächste. Vers 30 bis 31. Da machte er sich auf und ging ihr nach. Gehasi aber ging vor ihnen hin und legte den Stab dem Knaben aufs Antlitz.
Da war aber keine Stimme und kein Empfinden. Und er ging zurück Elisa entgegen und sagte ihm, der Knabe ist nicht aufgewacht. Das ist eine ganz dramatische Geschichte. Wir werden über den Gehasi noch eine extra Stunde machen, aber ich muss das an der Stelle schon sagen, eine ganz dramatische Stelle in der Bibel, weil man sieht, hier ist jemand ohne Vollmacht. Der hat einen Auftrag und der macht auch rituell alles richtig. Der läuft, grüßt niemanden, nimmt den Stab mit, läuft auch hin und zieht alles durch, lädt den Stab hin. Keine Vollmacht. Keine Vollmacht. Der Junge wird nicht lebendig. Passiert gar nichts. Kein Zucken, gar nichts. Kein Empfinden, nichts. Und er kommt zurück, das war's, kann nichts. Der Mann hat keine Vollmacht. Gehasi hat keine Vollmacht. Und das ist auch etwas, was diese Elisa-Geschichte ganz deutlich macht, wo Vollmacht ist und wie Vollmacht verloren wird. Das merkt man nämlich an Gehasi. Das ist eine ganz bittere Geschichte. Am Gehasi lernen wir, wodurch Vollmacht verloren geht. Das ist übrigens das Wichtigste, was ein Pfarrer nach dem Pfarrer fragen muss. Der muss nicht Griechisch, Hebräisch, Latein so gut können, was an Unis gelernt wird. Vollmacht ist die Frage. Wie kommt man dazu hin, in Vollmacht zu predigen, wie Jesus es getan hat? Das ist die Kernfrage für alles Handeln. Aber dieser Mann hat keine Vollmacht. Und man kann hier lernen, wodurch Vollmacht verloren wird. Nicht nur hier, sondern da ist die Geschichte eingebettet. Nach dieser Geschichte mit der Schunemiterin kommt eine Geschichte, wo er einen Auftrag kriegt halt und das nicht glaubt. Nicht? Es kam aber ein Mann, das ist eine Hungersnot bei den Jüngern, die zu Elisa gehören. Es kam aber ein Mann von Baal Shalisha, der brachte dem Mann Gottes Erstlingsbrot, nämlich 20 Gerstenbrot und neues Getreide in seinem Kleid. Er sprach, gib's den Leuten, dass sie essen. Sein Diener sprach, wie soll ich davon 100 Mann geben? Er sprach, gib den Leuten, dass sie essen. Denn so spricht der Herr, man wird essen und es soll noch übrig bleiben. Und dann geschieht es auch. Aber der hat kein Zutrauen zu dem Auftrag. Der vertraut nicht auf das Wort Gottes. Der vertraut dem Wort Gottes, dem Befehl Gottes nicht. Der sagt, er geht gar nicht. Und wenn das nicht ist, kein Glauben, kein Vertrauen zum Wort Gottes, ist keine Vollmacht da. Das ist das Erste. Das Zweite, was diesen Gehasi ausmacht, was ihn die Vollmacht verlieren lässt, ist, dass er nach den irdischen Gütern trachtet. Diese Geschichte werden wir noch besprechen. Nächste Woche werden wir über Nähmann sprechen. Aber dann eben, als der Nähmann ja geheilt ist, der Feldhauptmann, dann läuft er hier hinterher und stiehlt das Geld. Der will das Silber haben. Wie doof ist denn der Elisa? Der will die Kohle nicht, aber ich will sie haben. Ne? Und dann holt er sich das Geld. Und wenn du als Knecht Gottes scharf aufs Geld bist, hast du alle Vollmacht verloren. Geht alles verloren. Könnt ihr euch angucken, die ganzen großen Kirchen, katholische Kirche, evangelische Kirche, nicht? Da ist nichts mehr an lebendigem Wort Gottes, aber reich sind sie bis zum Umfall, nicht? Was haben wir? Gebäude in unserem Vaterland und rauskommt, tut nichts mehr halt, nicht? Der Widersacher schmeißt uns zu. Die Kirchenmitgliederzahlen werden immer weniger, aber die Kirchensteuer wächst. Das ist betriebswirtschaftlich nicht zu erklären, nicht? Das ist diabolisch, ja? Weil der Teufel weiß, schmeißt zu mit Geld, da beschäftigen sie sich mit Geld und dann nichts anderes im Kopf. Und da geht alle Vollmacht verloren. Das ist genauso wie hier, da verliert der Knecht die Vollmacht. Und, das haben wir eben auch gelesen, das ist der dritte Punkt, der Mangel an Nächstenliebe. Diese Geschichte zeigt ja, wir haben es eben gesehen, als die zu ihm kommt, also vor den Elisa fällt, da will er sie wegstoßen, will er sie wegtreten. Das ist vollkommen egal. Das ist ein herzloser Typ, nicht? Mangel an Nächstenliebe. Das ist das andere, was ihn ausmacht. Das sagt die Bibel ganz deutlich. Da gibt es noch einige Stellen. Also das ist nicht nur diese im nächsten Kapitel, 2. Könige 5, sondern an ganz vielen Stellen wird von dem Gehasi erzählt. Und das ist, wie gesagt, das, was es ausmacht. Dadurch geht Vollmacht verloren. Fehlendes Vertrauen zu den Anweisungen Gottes, Trachten nach den irdischen Gütern und Mangel an Nächstenliebe. Dann geht es weiter. Und als Elisa ins Haus kam, siehe, da lag der Knabe tot auf seinem Bett. Und er ging hinein und schloss die Tür auf, hinter sich zu und bettete zu dem Herrn und stieg aufs Bett und legte sich auf das Kind und legte seinen Mund auf das Kindes Mund und seine Augen auf dessen Augen und seine Hände auf dessen Hände und breitete sich so über ihn. Da wurde des Kindes Leib warm. Er aber stand wieder auf, ging im Haus einmal hierhin und dahin und stieg wieder aufs Bett und breitete sich über ihn. Da nieste der Knabe 7-mal. Danach tat der Knabe seine Augen auf. Das nur ganz kurz hier nochmal eingeschoben halt, nicht? Ich habe das so genannt, kleine biblische Zahlenkunde, das kann ich heute nicht großartig ausführen, aber 7-mal, auch wieder so ein Geheimnis der Bibel, nicht? Er niest 7-mal und dann ist es vorbei, dann geht es weiter. Dann geht es weiter, dann ist das 8 und dann geht nämlich das Neue los. Das ist immer wieder die 7, ist die Zahl der Vollkommenheit in der Bibel, nicht? Ist die Zahl Gottes halt, nicht? Die Schöpfung in 7 Tagen, da ist die ganze Schöpfung abgeschlossen, nicht? Der Sabbat, nicht? Als 7. Tag halt, nicht? Die Vergebung, die Jesus sagt, nicht? Wie oft soll man vergeben? Nicht 7-mal, sondern 77-mal, nicht? Im Alten Testament die Besprengung der Priester, die mussten sich 7-mal besprengen, dann waren sie letztlich rein. In der Offenbarung, auch da haben wir vor 3 Jahren, haben wir es, glaube ich, gemacht, oder 4, nicht? Die ganzen 7 Zahlen, die 7 Geister Gottes, die 7 Posaunen, die 7 Sendschreiben halt, nicht? Die 7 Gemeinden, die 7 Augen des Lammes, die 7 Zorneschalen. Auch hier wieder
die Zahl Gottes, nicht? Siebenmal und dann ist es um, dann ist es zu Ende. Und am achten, das ist das andere, nicht? Dann geht es immer neu los. Die acht ist die Zahl des Neubeginnes halt in der Bibel, nicht? Acht Menschen, am Sonntag haben wir von Noah gehört, acht Menschen werden durch die Sintflut gerettet, nicht? Als alles vernichtet wird, mit achten macht er Neustart halt, nicht? Am achten Tag ist der Tag der Beschneidung nach jüdischem Ritual, nicht? Die feiern nicht den Geburtstag an dem Tag, wenn es geboren ist, sondern am achten Tag, wenn es beschnitten ist halt, nicht? Der achte Sohn Isais wird König, lässt alle antanzen, zack, 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 1, 2, 3, 4, 7, alle durch, sind es nicht, ich habe ja noch einen achten halt, nicht? Das wird der neue König. Am achten Tag der Woche war die Auferstehung halt, nicht? Also das ist das, der Neubeginn, nicht? Und jetzt auch hier siebenmal genießt, auch wieder nur so eine kleine Anmerkung, aber das so viel zu allen Dingen in der Bibel. Aber, und damit kommen wir zum letzten Punkt, und wir kriegen das, glaube ich, zeitlich ganz gut hin, und zwar über das Geschenk des Sohnes halt, nicht? Da lesen wir noch die letzten beiden Verse. Und Elisa rief Gehasi und sprach, ruf die Schunemiterin. Und als er sie rief, kam sie hinein zu ihm. Er sprach, da nimm hin deinen Sohn. Da kam sie und fiel nieder zu seinen Füßen, neigte sich zur Erde und nahm ihren Sohn und ging heraus. Das Geschenk des Sohnes, nicht? Da habe ich als erstes diesen Punkt, das Geschenk der Geburt. Ich kann mir vorstellen, nachdem diese wundersame Sache war, dass die Frau, die unfruchtbar war, das Kind bekommen hat, dass sie zu Anfang ganz dankbar war, nicht? Aber wie das so ist, das wissen die Mütter halt nicht. Zu Anfang freut man sich so, aber mit den Jahren, nicht? Mit all dem Stress, mit all den Dingen, die kommen, dann vergisst man auch so wirklich, nicht? Dass es ein Geschenk ist, was ganz toll ist, nicht? Und dann, wenn die Kinder noch nerven halt, nicht? Dann hat man gar nicht mehr die vielleicht ganz große Dankbarkeit dafür, nicht? Aber Kinder, ich habe das mitgebracht, Psalm 19, sind eine Gabe des Herrn und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Ist ein Geschenk. Und ich denke, dass die Frau an diesem Punkt der Geschichte das nochmal ganz neu hatte, nicht? Da war der Sohn auf einmal nicht mehr da. Und dann ist er neu geschenkt worden, nicht? So wie zu Beginn der Geschichte ist er erstmalig geschenkt worden, obwohl sie unfruchtbar war. So wie uns allen, wenn wir Kinder haben, die Kinder geschenkt sind. Aber jetzt ist sie ja nochmal neu geschenkt worden, nicht? Und ich denke, sie hat das nochmal neu im Bewusstsein dafür bekommen, nicht? Dass das wirklich ein Geschenk ist. Und da tun wir alle als Eltern, und jetzt ziehe ich die Großeltern mit hinein, die Patenkinder, Kinder sind ein großes Geschenk. Ein großes Geschenk. Und wenn ihr nichts aus dieser Bibelstunde mitgenommen habt, nicht? Dann dass ihr heute Abend dem Herrn von Herzen danken könnt, wenn ihr Kinder habt, dass er es euch geschenkt hat, auch wenn ihr euch momentan an ihnen eselt. Kinder sind ein Geschenk. Aber es ist nicht nur geschenkt, dass überhaupt dieser Mensch da ist, sondern sie erlebt auch das Geschenk der Behütung. Den häufigsten Taufvers, den mir die Leute nennen, wenn sie einen Taufvers aussuchen wollen, ist Psalm 91, Vers 11. Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Und das ist ja so ein Wunsch, den wir Menschen haben, für die, die wir lieb haben, dass sie auch behütet sind. Und das ist das Wunderbare, dass wir das als Gotteskinder wissen dürfen. Wir haben Behütung, wenn wir Gott haben, wenn wir Jesus haben. Sie hatte Gott im Mann Gottes bei sich und hat sie die Behütung gehabt. Sie ist instinktiv genau dahin gelaufen, wo es wirklich nur die Behütung, die Hilfe gab angesichts des Todes. Und das hat sie geschenkt bekommen halt nicht. Und ich denke, nach diesem Ereignis ist sie ganz froh geworden über diese Behütung, über diesen Schutz, den sie dort das hat. Und das ist ein Geschenk. Das ist ein Geschenk, das sie nicht nur hat, sondern auch das uns gegeben und geschenkt ist, dass wir einen Gott und Herrn haben, der uns wirklich behütet. Aber, und damit will ich diese Bibelstunde schließen, es gibt noch ein viel größeres Geschenk als das, dass uns leibliche Nachfahren geschenkt werden. Das größte Geschenk, was uns gegeben hat, ist auch in einem Kind gegeben, in dem Kind Mariens, nämlich Jesus Christus, nicht? Das ist ein Geschenk. Gott gab in dieser Welt. Wir haben es nicht verdient. Absolut. Keiner von uns hat es verdient, dass Gott in diese Welt gekommen ist in seinem Sohn, dass er für uns gelebt hat, dass er für uns auf Golgatha gestorben ist und dass er für uns auferstanden ist und dass er uns ewiges Leben schenkt, wenn wir an ihn glauben. Aber das ist das Geschenk des Sohnes, das wir alle bekommen einfach, das uns auch gegeben ist. Und woran wir auch immer wieder neu erinnert werden müssen, halt nicht auch wie diese Schulemütterin hier, dass wir immer wieder quasi dem Herrn zu Füßen fallen und ihm danken für dieses Geschenk. Nicht nur wie die Frau für ihren Sohn, den sie so hat, sozusagen, dass sie da den Sohn hat, hier übertrage ich es wieder in diesem Bild, nicht diese Typologie zu sagen, so dürfen wir auch immer wieder auf die Knie gehen, Gott loben und preisen dafür, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen eigenen Sohn gab, schenkte, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist das Geschenk des Sohnes. Damit haben wir diese wunderbaren Verse aus 2. Könige 4 für heute bearbeitet. Ich verabschiede mich von denjenigen, die uns übers Internet zugeschaltet sind. Ihnen allen am Telefon und an den Computern wünsche ich noch einen gesegneten Abend. Seien Sie dem Herrn Jesus Christus anbefohlen. Auf Wiedersehen.